Der Historiker Michael Karoly vom Mannheimer Stadtarchiv folgte den Spuren des Widerstandes in unserer Stadt. Michael Karoly berichtete darüber in seinem Vortrag Widerstand der kleinen Leute vom 28. November 2007.
Noch stärker ins Visier der NS-Verfolger kamen jedoch Anhängerinnen und Anhänger radikaler religiöser Minderheiten und Sekten, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Blieb es bis 1939 in der Regel bei dieser Gruppe bei mehr oder weniger schweren Haftstrafen, so führte insbesondere die religiös motivierte Verweigerung des Kriegsdienstes seit 1940 regelmäßig zur Todesstrafe. Andererseits nahm seit Ausbruch des Kriegs auch die Verfolgung der sogenannten Mundpropaganda zu, wurde ihre Bestrafung drakonisch verschärft, ohne doch ihr Ziel einer Auslöschung jeder oppositionellen Regung erreichen zu können. So wurde etwa 1943 ein 1941 in Mannheim bestehender Gesprächskreis von 7 aus dem Elsass stammenden Frauen und Männern entdeckt, denen die Anklage, so wörtlich, gemeinschaftliches Abhören von Feindnachrichten und staatsabträgliche Aussprache über diese vorwarf. Eine der Angeklagten, eine Lehrerin, deren Briefe abgefangen worden waren, wurde zum Tode verurteilt. Die anderen erhielten Zuchthausstrafen zwischen 1 und 10 Jahren. Gewiss, diese Frauen und Männer hatten nicht bewusst oder gar organisiert gegen die NS-Diktatur agiert mit dem Ziel, deren Beseitigung zu erreichen. Aber sie waren auch nicht nur passive, zufällige Opfer des NS-Terrors. Vielmehr können sie exemplarisch für die doch zahlreichen anderen Menschen stehen, die sich nicht in die von den Nazis propagierte, willenlose Volksgemeinschaft einfügen ließen. Über die quantitative Breite dieser sogenannten Volksopposition lassen sich gesicherte Aussagen allerdings nicht treffen. Jedenfalls handelte es sich bei der weit überwiegenden Mehrzahl der dieser Gruppe zuzurechnenden Frauen und Männer um kleine Leute, die weder vor 1933 noch gar im Dritten Reich zur gesellschaftlichen Elite gehörten oder Führungskräfte in Politik, Militär oder Wirtschaft waren. Viele von ihnen hatten vor 1933 Organisationen der Arbeiterbewegung angehört oder nahegestanden, die ja in der Weimarer Republik weit mehr als nur die Parteien und der Gewerkschaften umfassten. Auch Sport- und Kulturvereine sowie Zusammenschlüsse zur sozialen Absicherung und vieles andere mehr waren von den Strömungen der Arbeiterbewegung geprägt. Wandern, Fußballspielen, Singen, Fotografieren, für alles gab es Angebote im sozialdemokratischen, kommunistischen oder auch im katholischen Milieu. So überrascht es kaum, dass viele derjenigen, die von Polizei und Justiz des NS-Regimes wegen abweichenden Verhaltens oder oppositioneller Äußerungen verfolgt wurden, eine arbeiterbewegte Vergangenheit aufwiesen. Vor allen Dingen in den ersten Jahren der NS-Diktatur waren es auch die Parteien der Arbeiterbewegung gewesen, die dem Widerstand das organisatorische Rückgrat gaben. Dabei hatten sich die KPD, aber auch die Sozialistische Arbeiterpartei, SAP, eine 1931 entstandene Linksabspaltung von der SPD, weit besser als die legalistisch orientierte und rechtsstaatlich geprägte SPD auf die Bedingungen illegaler Arbeit einstellen können. Allerdings mussten die Kommunisten, die zweifellos den größten Anteil am Widerstand in unserer Stadt hatten, auch die schwersten Opfer in Kauf nehmen. Die anfängliche Orientierung auf Massenwiderstand mit spektakulären Aktionen bis hin zu Demonstrationen, die noch durch das Wahlergebnis bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 gerechtfertigt schien, erwies sich als bald unrealistisch. Der Preis, den die öffentliche Herausforderung der NS-Machthaber kostete, als zu hoch. Fortan konzentrierte sich die politische Arbeit in der Illegalität auf die Wahrung bzw. den Neuaufbau des organisatorischen Zusammenhalts, die Sammlung des für die politischen Arbeit notwendigen Gelds, den internen Informationsaustausch unter den Mitgliedern sowie die Herstellung und Verbreitung von für eine breitere Öffentlichkeit bestimmten Druckschriften unter weitgehender Beachtung konspirativer Grundsätze. So konnte sich der kommunistische Widerstand 1933-34 in dem von Mannheim ausgeleiteten Bezirk Baden-Pfalz auf immerhin 800 aktive Mitglieder stützen. Die illegale Arbeiterzeitung reichte nach Feststellungen der Gestapo noch nach Mitte der 30er Jahre Auflagen von 5.000 bis 6.000 pro Ausgabe. Das rechtsrheinische Organisationsnetz der illegalen KPD und des Kommunistischen Jugendverbands reichte von Mannheim über Weinheim, Heidelberg, Schwetzingen und Hockenheim bis in ländliche Arbeitergemeinden wie St. Ilgen oder Waldorf. Allerdings gelang es der Gestapo, die Bezirksleitung sowie die illegale Parteiorganisation der KPD bis Ende 1936 weitgehend zu zerschlagen, ohne freilich dezentrale Reste des vormaligen kommunistischen Milieus, wie zum Beispiel die Rote Hilfe, völlig aufreiben, sowie vor allem informelle Strukturen und Verbindungen unter den kommunistisch orientierten Oppositionellen gänzlich unterbinden zu können. Zwar verließen insgesamt 26 Mannheimer Kommunisten in der zweiten Jahreshälfte 36 ihre Heimatstadt, um den antifaschistischen Kampf durch die Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der internationalen Brigaden fortzusetzen. Also diese Zahl ist eine Mindestzahl, wahrscheinlich waren es erheblich mehr, die sind uns bekannt. Gleichwohl musste der zuständige Generalstaatsanwalt in Karlsruhe, also trotz dieses Aderlasses für den Widerstand, auch Anfang 37 einräumen, dass es noch immer nicht gelungen war, die kommunistische Propaganda mundtot zu machen. Mit der Lechleiter-Gruppe wurde in unserem Raum ein letztes Mal der Versuch unternommen, sich in organisierter Form dem NS-Regime entgegenzustellen. Die führenden Männer der Gruppe, Georg Lechleiter, bis 1933 Landtagsabgeordnete, Jakob Faulhaber und Rudolf Langendorf, waren als KPD-Funktionäre erstmals im März 1933 inhaftiert worden. Nach ihrer Freilassung 1934 bzw. 1935 nahmen sie wieder Kontakte zu Gleichgesinnten auf, zunächst ohne ein regelrechtes Organisationssystem. Treffpunkt zum Austausch von Informationen war der Garten der Langendorfs in Friedrichsfeld. Der Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 bestärkte sie ihre Gesinnungsgenossen in ihrer Überzeugung, dass Nazi-Deutschland den Krieg verlieren werde. Durch einen eigenen Beitrag zum Sturz des Hitler-Regimes wollten sie den Aufbau eines nationalsozialistischen Nachkriegsdeutschlands bewirken. Der Widerstandsgruppe gehörten auch ehemalige Sozialdemokraten und parteipolitisch Ungebundene an. Anfang 1942 kam die Gestapo dieser Widerstandsgruppe höchstwahrscheinlich durch einen Spitzel auf die Spur, verhaftete im Februar, März 1942 50 bis 60 Personen, die im Zusammenhang mit der Lechleiter-Gruppe standen. Drei von ihnen kamen bereits vor der Eröffnung des Gerichtsverfahrens in der Haft um. Wahrscheinlich sind sie zu Tode geprügelt worden. 14 Hauptangeklagte wurden nach nur eintägigem Prozess, wie erwähnt, vom Volksgerichtshof am 15. Mai 1942 zum Tode verurteilt und am 15. September 1942 in Stuttgart hingerichtet. In einem zweiten Verfahren vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht Anfang 1943 wurden weitere 5 Todesurteile verhängt. 8 Angeklagte erhielten Zuchthausstrafen zwischen 8 und 3 Jahren. Sehr lange konnte sich die illegale Organisation der SAP behaupten. Sie war durch die Tatsache, dass ihre Mitglieder vor 1933 kaum öffentlich hervorgetreten waren, zunächst in gewissem Maße vor der Entdeckung durch die Nazi-Verfolger geschützt und beachtete überdies am strengsten konspirative Prinzipien. Erst 1938 kam die Gestapo durch Verrat auf die Spur dieser Widerstandsgruppe, deren Mitglieder trotz eines gewissen elitären Anspruchs doch den kleinen Leuten zuzurechnen sind. In Mannheim sollen es wenigstens zu Anfang rund 100 Frauen und Männer gewesen sein. Auch die SPD hatte sich unter dem Druck des nationalsozialistischen Terrors darauf einstellen müssen, politische Aktivitäten nur noch in der Illegalität entfalten zu können. Dabei kam dem Rhein-Neckar-Raum und Mannheim schon bald eine Schlüsselfunktion zu, da über diese Schaltstation Verteilungswege für Druckschriften und Kurierverbindungen aus dem Saargebiet nach ganz Südwestdeutschland liefen. Dieses sozialdemokratische Kommunikationsnetz umfasste in der zweiten Hälfte 1933 bei einem harten Kern von etwa 200 Aktivisten insgesamt rund 1500 Angehörige. Im Unterschied zu den Kommunisten versuchten die Sozialdemokraten jedoch von Anfang an nicht, eine zentralistische, einheitliche Organisationsstruktur aufrechtzuerhalten oder aufzubauen. Daher kann es nicht verwundern, dass, begünstigt durch die unter den Bedingungen der Illegalität eingeschränkten Möglichkeiten des Austauschs, strategische und taktische Differenzen auftraten. So kam es zum Beispiel zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mannheimer Genossen, die eng mit dem als Grenzsekretär des Exilparteivorstands für Baden und die Pfalz fungierenden früheren badischen SPD-Vorsitzenden Georg Reinbold zusammenarbeiteten und den Anhängern der sogenannten Rechberg-Gruppe um den Heidelberger Emil Henk, die einen stärker linkssozialistischen, aktivistischen Kurs steuern wollten. Die dezentralen und durchaus auch konkurrierenden Strukturen des sozialdemokratischen Widerstands konnten freilich nicht verhindern, dass die Gestapo auch dessen Organisationsnetz bis 1936 aufrollte. Einem dieser Gestapo-Zugriffe fiel im Frühjahr 1935 auch der zum Mannheimer Widerstandskreis gehörende Schwetzinger Fritz Schweiger zum Opfer, der sich an der Verteilung der vom Exilvorstand der SPD herausgegebenen Zeitung Sozialistische Aktion beteiligt hatte. Schweigers weiteres Schicksal kann als exemplarisch für das vieler anderer Widerstandskämpfer gelten. Vielfach bedeutete der Ablauf der gerichtlich verhängten Haftstrafe nämlich nicht das Ende der Leiden unter der Nazi-Verfolgung. Nach Verbüßen einer 2,5-jährigen Zuchthausstrafe, das war die Strafe für diese Zeitungsverteilung, wurde Schweiger 1938 nicht nach Hause entlassen, nachdem der Nazi-Bürgermeister von Schwetzingen mitgeteilt hatte, die Schwetzinger Bevölkerung sei gegen ihn eingestellt. Stattdessen verschleppte man Fritz Schweiger zunächst ins KZ Dachau, später ins KZ Mauthausen, wo ihn die SS Anfang 1940 ermordet. Am Beispiel von Fritz Schweiger lässt sich aber auch noch ein weiterer Aspekt des Widerstands aufzeigen. Nicht nur verlangten die Bedingungen der NS-Diktatur denjenigen, die sich entschieden hatten, dem Regime die Stirn zu bieten, hohen persönlichen Mut ab bis zum Einsatz des eigenen Lebens. Auch den Angehörigen der im Widerstand Aktiven wurden Opfer abverlangt, die bisweilen bis an die Grenzen des für Menschen Erträglichen und gelegentlich darüber hinausgingen. Fritz Schweigers Ehefrau Paula, vor 1933 ebenfalls aktiv in der Sozialdemokratie, hatte größte Schwierigkeiten, nach der Verhaftung ihres Mannes noch eine Arbeit zu finden und die gemeinsame Tochter Lore zu ernähren. Von Politik wollte Letztere später nichts mehr wissen, nachdem ihr als Tochter eines Widerstandskämpfers auch in der Nachkriegszeit kaum Anerkennung zuteil geworden war. Ähnliches berichten auch Nachkommen von Angehörigen der Lechleitergruppe. Die Tochter eines im September 1942 Hingerichteten fühlte sich hart betroffen von der gesellschaftlichen Isolation und Ächtung als Angehörige einer sogenannten volksfeindlichen Familie. Als Jugendliche konnte sie nicht verstehen, warum der Vater nicht mit Rücksicht auf seine Frau und seine Kinder den aktiven Widerstand gegen die Nazis einstellte, als erkennbar war, dass eine Beseitigung des NS-Regimes aus eigener Kraft wohl nicht zu erreichen war. Und die Witwe von Jakob Faulhaber musste sich finanzielle Entschädigung und Unterstützung nach 1945 in einem sich über Jahre hinziehenden Verfahren durch wiederholte Eingaben erst erstreiten.
Michael Karoly berichtete in seinem vorgenannten Vortrag auch über die traurigen Geschehnisse nach dem Krieg. Es ist für uns Mannheimer immer wieder beschämend zu hören zu müssen, mit welcher Kaltschnäuzigkeit damals Teile der Bevölkerung reagierten. Diese Teile der Bevölkerung dachten noch immer nationalsozialistisch. Kinder von Nazi-Opfern wurden von ihnen noch nach Kriegsende zum Beispiel als Nestbeschmutzer bezeichnet. Diese noch immer stramm nationalsozialistisch denkenden Teile der Bevölkerung hatten aus der Vergangenheit nichts gelernt. Dabei steckten sie selber noch in dem Schutt und in der Asche, die das nationalsozialistische Regime hinterlassen hatte. Mich erinnert das fatal an ein bekanntes Sprichwort. Nur die dümmsten aller Kälber wählen sich ihre Metzger selber.
Lassen Sie mich abschließend einen Blick werfen auf die Nachwirkungen des Widerstands in der Politik der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der und in der Erinnerungskultur unserer Stadt. Im Mai 1945 wurden dem von der Besatzungsmacht eingesetzten Oberbürgermeister Josef Braun, der selber früher dem Zentrum angehört hatte, drei Beiräte zur Seite gestellt, die nicht nur die politischen Kräfte repräsentieren sollten, von denen ein demokratischer Neuanfang ausgehen konnte. Bei August Kuhn, Paul Schreck und August Trumpfeller handelte es sich zugleich um Männer, die bereits vor 1933 in Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten gestanden hatten und nach der Machtübernahme der NSDAP als Angehörige des Widerstands verfolgt worden waren. Mit ihnen und weiteren Frauen und Männern, die langjährige KZ-Haft oder andere Verfolgungsmaßnahmen des NS-Regimes hatten erleiden müssen, erhielt die Mannheimer Kommunalpolitik ein deutlich antifaschistisches Gesicht. Augenfällig wird dies bei der Entfernung ehemaliger Nazis aus der Stadtverwaltung, die in Mannheim mit beachtlicher Konsequenz betrieben wurde. Nicht weniger als 2331 städtische Bedienstete wurden bis 1947 wegen politischer Belastung entlassen. Dass hier nicht allein der Druck der Besatzungsmacht ausschlaggebend war, zeigt der Vergleich mit anderen Städten in der amerikanischen Zone. Sowohl bei Beamten wie besonders bei Angestellten und Arbeitern war der Prozentsatz der Entlassenen bezogen auf die Gesamtzahl der Beschäftigten in Mannheim am höchsten. In der Wirtschaft dagegen blieb die Entnazifizierung bekanntlich in Anfängen stecken, auch in Firmen, wo die Angehörigen des Widerstands maßgebliche Positionen in den Betriebsräten übernommen hatten. Eine grundlegende Veränderung der Eigentumsverhältnisse, wie sie die Kommunisten als konsequente Absage an den Faschismus forderten, wurde nicht vorgenommen. Immerhin wurde seit 1945 in Mannheim der 15. September, der Tag der Hinrichtung der führenden Mitglieder der Lechleitergruppe, als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Getragen von der Stadt damals, also 1946, der Vertretung der Verfolgten, den Parteien und dem Gewerkschaftsbund. Doch die Einheit der Antifaschisten, zusammengewachsen unter dem Druck der NS-Verfolgung, hielt auch in Mannheim dem Druck des Kalten Kriegs nicht stand. Zu tief verwurzelt waren die nie wirklich aufgearbeiteten Gegensätze noch aus der Zeit der Weimarer Republik, zu gegensätzlich die politischen Konzepte und zu umstritten die politische Praxis im Nachkriegsdeutschland, in West und Ost. Im Frühjahr 1949 verließen die Sozialdemokraten auf Weisung des Parteivorstands die VVN. Bei der Gedenkveranstaltung im September 1949 forderte der Hauptredner, der FDP-Bundestagsabgeordnete Margulies, mit kritischen Äußerungen zur Entwicklung in der DDR den Protest der kommunistischen Teilnehmer heraus und trat daraufhin wenige Tage später seinerseits aus der VVN aus. Im folgenden Jahr lehnten SPD, CDU und FDP oder DVP, wie die damals noch hieß, eine gemeinsame Veranstaltung mit den Kommunisten rundweg ab. In der Folge trat das Gedenken an den Widerstand, insbesondere aus der Arbeiterbewegung, für Jahre in den Hintergrund. Die öffentliche Wahrnehmung beschränkte sich auch in Mannheim weitgehend auf den Attentatsversuch des 20. Juli 1944. Immerhin hätte auch zu diesem Ereignis ein lokaler Bezug hergestellt werden können. Der in Mannheim geborene Jesuitenpater Alfred Delp gehörte dem Widerstandskreis um James Graf von Moltke an, wurde nach dem 20. Juli verhaftet und am 2. Februar 1945 hingerichtet. Und der bereits erwähnte August Kuhn, bis 1933 Mitglied der Katholischen Zentrumspartei und Stadtrat in Mannheim, stand in Verbindung mit Karl Gördele und Wilhelm Leuschner und war für eine wichtige Funktion nach dem Sturz Hitlers vorgesehen. Noch am 20. Juli 1944 inhaftiert, wurde er nach einiger Zeit nochmals freigelassen und konnte erneuter Verhaftung im März 1945 nur durch Zufall entgehen. Doch es bedurfte erst der Veränderung des gesellschaftspolitischen Klimas in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, dass die Aufarbeitung des Widerstands vor Ort mit den Publikationen von Max Oppenheimer und Fritz Salm, der Dokumentations- und Editionstätigkeit des Stadtarchivs und dem großen Forschungsprojekt an der Universität in Angriff genommen wurde. Ausstellungen von VVN, DGB und Stadtjugendring 1980 sowie des Sozialdemokratischen Bildungsvereins 1983 brachten den Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Mannheim wieder in ein breiteres öffentliches Bewusstsein. Straßenbenennungen in Schönau Nordost 1984 sowie die Errichtung des Denkmals am Georg-Lechleiter-Platz 1988 waren weitere wichtige Stationen der Erinnerungspflege. In jüngster Zeit erinnern auch sogenannte Stolpersteine und werden erinnern an Frauen und Männer des Widerstands. Man könnte meinen, die Tradition des Widerstands sei inzwischen unbestrittener Bestandteil eines demokratischen Geschichtsverständnisses. Aber Erinnern und Gedenken ist niemals ein abgeschlossener Prozess. Nur wenn die Geschichte des Widerstands stets von Neuem erarbeitet wird, bleibt sie aktuell im Gedächtnis und kann in der Gegenwart wirksam werden. Und nur dann kann das Vermächtnis des Widerstands gegen den Nationalsozialismus erfüllt werden, das Georg Lechleiter in seinem Abschiedsbrief so formuliert hat, als Vorbild einer neuen Zeit den Weg bahnen.
Am Mikrofon war Klaus Richard vom Bermuda-Funk in der Sendereihe Grenzenlos. Wir senden diese Sendereihe jeden vierten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf den Frequenzen 89,6 MHz in Mannheim und 105,4 MHz in Heidelberg. Auch auf der Kabelfrequenz 107,45 MHz sind wir zu hören. Grenzenlos.